weil ich manchmal erlebe aus Erzählung oder direkt aus den Gesprächen, dass der Chef derjenige ist, der das Gehalt zahlt und der auf dem Schild steht, ja, aber ist nicht der Chef die Chefin.
Ja, und genau das ist eben der Fall, über den wir heute sprechen, ne?
Genau, und das kann ganz mannigfaltig äußern, also zum Beispiel ganz subtil in Nichtbeachtung von Arbeitsanweisungen. Ne? Ich gebe eine Anweisung und die wird nicht umgesetzt oder ich halte mich nicht an Vorgaben, an Regeln. Könnte auch theoretisch, was wir eben hatten, mit Drohungen auch folgen. Wenn ich das Gehalt nicht kriege, dann gehe ich. Oder
respektlos zu sein auch gegen.
Genau, respektlos sein, frech sein, ne? Also bloßstellen vielleicht auch in Teambesprechungen, ne? Unangemessene, peinliche Dinge sagen.
Führungsnuggets to go. Wissenswertes und Praktisches rund um das Thema Führung von und mit deinen Gastgebern Eva Walling und Dr. Christina Fritz.
Liebe Christina, hi. Heute soll es ja was ums Thema Team gehen und zwar mal aus dieser provokanten Perspektive. Mir doch egal, wer unter mir Chefin ist.
Ja, ist so ein cooler Spruch, ne?
Ja, ich mag den auch wirklich, wirklich gerne.
Ja, mir doch egal, wer unter mir führt, ne? Genau, darum soll es gehen. Welche Macht hat eigentlich so ein Team? Wir hatten ja schon eine Folge dazu, der Fisch stinkt, in Klammern, nicht immer nur vom Kopf. Und wir möchten jetzt heute mal drauf gucken, was ist denn eigentlich, wenn es zu einer Machtumkehr kommt, wenn gar nicht der Chef ist, sondern wenn das Team eigentlich die Zügel in der Hand hat und das System führt. Das ist gar nicht mal so selten, oder?
Ich könnte jetzt keine Zahlen dazu benennen, aber es begegnet mir tatsächlich auch regelmäßig. Vielleicht nicht so in der Vollkommenheit, dass das Team so komplett führt, ne? Aber dass da doch keine Klarheit mehr ist, wer hier den Hut auf hat, sondern das variiert. Ich meine, das darf auch in einem gut funktionierenden Teamkonstrukt mit Führungskraft so sein, aber es gibt eben ungesunde Dynamiken, ne? Wenn es um schwierige Entscheidungen geht, wenn es um Personalentscheidungen geht und so weiter. Ne?
Ja, hast du so Situationen, an denen du sagen würdest, daran erkennt man das?
Ja, zum Beispiel, wenn eine Frage gestellt wird an ein Teammitglied und gesagt wird, ja, wer entscheidet das bei euch? Ja, das machen wir unter uns aus. Obwohl das eine Entscheidung ist, die definitiv auf Chefinnen-Ebenen zu fällen wäre. Was weiß ich, wer eingestellt wird oder ein Präzedenzfall. So, ja. Was fällt dir was Griffigeres ein?
Mir würde als Beispiel zum Beispiel einfallen, also das höre ich gar nicht so selten, die machen bei mir im Team, was sie wollen.
Also, ah ja, das ja gut.
Ich gebe eine Vorgabe und die machen das einfach nicht. Ne? Oder ich habe da jemanden im Team, ich müsste die eigentlich entlassen, aber ich habe Angst vor den Reaktionen oder ich habe Angst, dann gehen die alle mit. Oder so ein Thema, da kam eine unverschämte Gehaltsforderung, der ich nicht folgen kann und will, wie auch immer. Und die hat gedroht, sonst geht sie. Ne? Und dass die Chefs sich teilweise wirklich mit dem Rücken an der Wand fühlen, weil sie Angst haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder anders zu treffen, als sie eigentlich können und wollen, weil sie sich genötigt fühlen, das anders zu machen, weil das Team oder einzelne Personen im Team, es muss nicht immer das Team in Gänze sein, es können ja auch einzelne Personen sein, die diese, auch die gezielt die Karte Fachkräftemangel auch ausspielen.
Das wollte ich gerade sagen, das fällt mir da jetzt nochmal ein. Und so wie du das schilderst, dieser Fachkräftemangel momentan, gerade im Gesundheitswesen, auch in vielen anderen Bereichen, der führt dann oft zu dieser Machtumkehr, ne? Wie du das auch vorhin mal benannt hast. Ja.
Genau, ja genau. Und dann hat der Chef Angst, Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind, weil sonst steht er irgendwann alleine da. Ne? Also ja. Das ist ja die größte Angst, die Chefs dahinter haben. Was mache ich denn, wenn die alle gehen? Das ist ja die Angst dahinter.
Ja, und Angst ist üblicherweise ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Und dann gelingt es den Chefinnen und Chef oft nicht mehr so von oben mal drauf zu gucken, was geht hier eigentlich für eine Dynamik ab. Die sind dann so gefangen in dieser Angst, ne? Dass sie auch unverschämtes Verhalten oder unpassendes Verhalten dann tolerieren aus genau dieser Angst heraus.
Ja, was würdest du sagen, woher kommt das, dass das Team oder dass so eine Dynamik entsteht. Also dass Teams plötzlich so eine Machtposition haben. Was heißt plötzlich? Das bahnt sich ja in der Regel an. Das ist ja nicht Freitag noch in Ordnung und Montag dann plötzlich so.
Gibt's verschiedene Ursachen, die ich da sehen würde. Also zum Beispiel, wenn die Chefin, der Chef seine Führungsrolle nicht ausübt tatsächlich. Und das passiert oft aus falsch verstandenem Harmoniebedürfnis, aus Angst, wie wir es eben schon skizziert haben, aus Unfähigkeit, muss man manchmal auch sagen. Es gibt auch Führungskräfte, die haben sich ihre Führungstools nicht drauf geschafft und können es einfach noch nicht, würde ich dazu sagen. Ich denke ja, Führung kann man lernen, aber wenn man es eben nicht einübt und es nicht aus sich heraus schon drinne hat, dann ist man vielleicht auch mal tatsächlich eine für diesen Moment unfähige Führungskraft. Ja. Das wären jetzt so Dinge, die mir einfallen. Was fällt dir noch ein?
Nee, auch so. Ich denke, das entsteht immer dann, wenn der Chef die Rolle des Chefs, der Chefin nicht bespielt. Also es gibt in jeder Gruppe gibt es immer ein Alpha. Ja, und wenn es der Chef nicht ist oder die Chefin nicht ist, dann macht's jemand anders. Dann wenden sich die Leute auch nicht mehr an den Chef, die Chefin oder an die Praxismanagerin, sondern an das von der Gruppe ernannte Alpha.
Ja, da gibt's ja dieses spannende Modell von Schindler, ne, mit dem Alpha, das als die als Führungsfigur gilt. Beta ist so die Fachperson, die so die Fachexpertise an der Seite eigentlich von Alpha hat, aber eventuell auch mal diese Alpha-Position übernehmen könnte. Beta, das sind so alle, die fleißig mitarbeiten mit der Führungskraft und die unterstützen und ihr gegenüber loyal sind, und Omega als Gegenpol zu Alpha, also der oder die Alpha-Figur in Frage stellt. Und es kann also sowohl ein Omega sein, also der Gegenpart, der sagt, ich kann es einfach besser oder ich weiß es besser. Dann übernimmt die eventuell die Führungsposition. Oder eben besser, wenn da die viel Fachexpertise da ist und die gerade gefragt ist, anstatt so dieses charismatische dieser Führungshabitus. Und interessant ist, dass nach diesem Modell die Führungspersönlichkeit vom Team gewählt wird. Also du kannst als offizieller Chef gelten, weil du so ernannt wirst in einem Unternehmen. Das spielt jetzt in deinem Kontext weniger eine Rolle als Praxisinhaberin, weil da bist du eigentlich, ist ja klar, theoretisch zumindest, der Praxisinhaber ist auch der Chef oder die Chefin. Es mag auch mal anders sein. Du hast jetzt auch gerade, das können die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dein Gesicht verzogen und da durchaus ambivalent drauf reagiert. Können wir gleich mal drauf eingehen. Aber sagen wir mal, im Konzern- oder Unternehmenskontext ist es ja oft nicht so klar. Da wird vielleicht jemand eingesetzt als Führungskraft, aber das Team weiß eigentlich, naja, die Person, die da schon langjährig ist, das ist die eigentliche, die hier das Sagen hat oder ja. Checkt, wie es geht, ne?
Ja. Ich habe das Gesicht verzogen, weil ich manchmal erlebe aus Erzählungen oder direkt aus den Gesprächen, dass der Chef derjenige ist, der das Gehalt zahlt und der auf dem Schild steht, aber ist nicht der Chef, die Chefin.
Ja, und genau das ist eben der Fall, über den wir heute sprechen, ne?
Genau. Und das kann ganz mannigfaltig äußern. Also zum Beispiel ganz subtil in Nichtbeachtung von Arbeitsanweisungen. Ne? Ich gebe eine Anweisung und die wird nicht umgesetzt, oder ich halte mich nicht an Vorgaben, an Regeln. Könnte auch theoretisch, was wir eben hatten, mit Drohungen auch folgen. Wenn ich das Gehalt nicht kriege, dann gehe ich. Oder
respektlos zu sein auch gegen.
Genau, respektlos sein, frech sein, ne? Also bloßstellen vielleicht auch in Teambesprechungen, ne? Unangemessene, peinliche Dinge sagen. Und wenn der Chef dann das da nicht klarstellt vor versammelter Mannschaft, schwächt zum Beispiel auch massiv die Position, ne? Wenn man da beleidigt wird und lässt es einfach so stehen, ne?
Ja.
Oder unverschämte Forderungen, auch Rufschädigung. Möglicherweise.
Ja.
Es kann schon wirklich weitreichende Folgen haben, die.
Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ach, das weiß der eh nicht.
Genau. Ne? Genau. Damit brauchst du nicht zum Chef zu gehen, das macht der eh nicht.
Ja, genau. Das kann wirklich rufschädigend sein, je nachdem, wer das eben auch tatsächlich hört und weiterträgt. Ne?
Ja. Genau.
Die machen da, was sie wollen, ist dann von außen zum Beispiel die Sicht dann da drauf. Mhm.
Rufschädigen muss gar nicht unbedingt zwingend nach außen sein. Das kann auch innerhalb des Teams, innerhalb der Gemeinschaft sein, dass man...
Du meinst den Chef oder die Chefin zu beschädigen, ne?
Genau.
Dass man da einfach jetzt an Rufschädigung eher so nach außen gedacht, dass eben die Praxis oder das Unternehmen oder sonst wie nach außen.
Auf jeden Fall auch, das meine ich auch. Und deswegen sage ich ergänzend, auch im Kleinen. Ne? Das kann halt auch, da kommen neue Mitarbeiter ins Team, der Chef ist so und so, das brauchst du schon mal gar nicht. Oder so ist er halt. Ne? Mhm. Dass das Team eigentlich die Waschanleitung für den Chef schon direkt neuen Mitarbeiter mitgibt. Na, da brauchst du gar nicht mit hinzugehen, das kann der eh nicht, das macht der eh nicht. Weil der Chef oder die Chefin einfach nicht als Führungskraft wahr und ernst genommen wird.
Wobei das nicht unbedingt so sein muss, dass die so nicht wahr und ernst genommen wird. Manchmal ist es gibt ja auch manchmal die Situation, dass es Mitarbeitende gibt, die bewusst schlecht über den Chef oder die Chefin sprechen, aus irgendeiner anderen Motivation heraus. Mhm. Und der Chef oder die Chefin weiß das gar nicht, kriegt das erstmal gar nicht mit. Das gibt es ja durchaus auch, ne?
Ja, ja.
Und da wäre tatsächlich ja auch wirklich wichtig, dass da eine Transparenz auch hergestellt wird von den anderen Mitarbeitenden, dass da eine Loyalität gegenüber der Chefin oder dem Chef entsteht. Und der Kollegin auch mal gesagt hat, sag mal, wie redest du denn eigentlich über unsere Chefin oder unseren Chef?
Ja.
Beziehungsweise, wenn da nichts Fruchtbares bei rauskommt, dann auch mal dem Chef oder der Chefin sagt, übrigens, das läuft hier bei uns im Team so und so ab. Und das ist ganz schwierig manchmal, ne? Weil das ja
sehr schwierig.
Vertrauen zerstören kann. Aber wenn solche Dynamiken entstehen und die nicht frühzeitig aufgedeckt werden, entstehen da ganz blöde Situationen.
Ja,
und das kann dir ein Team komplett zerspringen.
Ja, und auch Führungskräfte wirklich fertig machen, ne? Also, weil die stehen wirklich davor und wissen manchmal nicht, wie sie das noch in den Griff kriegen sollen.
Ja.
Ja. Aber man kann das in den Griff kriegen, ne? Denn man kann, was du auch schon sagst, man kann Führung lernen, man kann, manchmal sind es wirklich auch Kleinigkeiten, da muss man gar nicht das ganze System verändern und auf den Kopf stellen, sondern einfach bei bestimmten Dingen an der Haltung arbeiten, an der grundsätzlichen Einstellung arbeiten und auch so ein bisschen an Schlagfertigkeit trainieren, damit man auch entsprechend kontern kann. Um Dinge wieder in den richtigen Kontext zu bringen oder zumindest in der Teambesprechung so nicht stehen zu lassen, zum Beispiel.
Ja, also ich möchte dir zustimmen, dass das in ganz vielen Fällen regelbar ist. Ich behaupte, es gibt aber auch Teams, wo es tatsächlich nicht mehr funktioniert, wo es tatsächlich eine Auflösung des Teams bedarf, um eine Struktur wieder oder eine Zusammenarbeit herzustellen, die wieder konstruktiv wird. Also es gibt ganz blöde Dynamiken, wenn sich eben, und deswegen sage ich das auch, während den Anfängen, ja, wenn da am Anfang schon ungut über den Chef gesprochen wird, ohne dass er das weiß, das kann infektiös wirken.
Ja, was ich immer mal wieder, zum Glück nicht so häufig, aber immer mal wieder beobachte, ist, dass es häufig leider... Nee, ich muss aufpassen, was ich sage. So ist nicht gemeint. Also ich kenne einzelne Fälle, da ist es die Premium Super Diamanten beste Mitarbeiterin im Team, die so super funktioniert, dass sie eigentlich den Chef steuert. Also ich sage jetzt einfach mal eine Frau aber das ist wie immer genderneutral, dass diese Person eigentlich den Chef steuert und darüber eigentlich der Chef ist und dass dann auch so eine Abhängigkeit entsteht, dass der Chef, die Chefin glaubt, ohne diese Person geht es nicht. Aber eigentlich, sobald man diese Person aus dem System entlassen würde, wären sehr viele Probleme gelöst. Mhm. Also häufig muss man, glaube ich, nicht das ganze Team austauschen. Irgendwo fängt es meistens an zu faulen und die anderen machen dann mit. Ich glaube, es ist selten so, dass das ganze Team toxisch
ist. Ganz selten. Ne? Sehe ich auch tatsächlich als selten Ausnahmefall. Aber mir war es jetzt wichtig, das anzusprechen, dass es das auch geben kann.
Das gibt es auch, ja. Aber häufig, also ich glaube, häufig hat das so ein Epizentrum.
Ja.
Und die sind manchmal verdammt gut getarnt. Mhm. Die erkennt man nicht immer sofort und sagt, okay, da ist das Problem in dieser Praxis. Das ist wirklich, es ist manchmal verdammt gut getarnt.
Ja, ja. Aber gleichzeitig eben kann das infektiös wirken und deswegen ja gut darauf auch aufpassen tatsächlich. Mhm, genau. Was würdest du sagen, sind gute Gegenmaßnahmen, um ein ausgewogenes Führungskraft-Team miteinander zu schaffen? Also um dieses, mir doch egal, wer unter mir Führungskraft ist, aufzulösen?
Also ich glaube, ich würde mit den Führungskräften oder mit der Führungskraft arbeiten daran, okay, wie wird Führung hier gelebt? Wie und an welchen Stellen ist Führung spürbar? Das könnte man auch schön in Teamworkshops gemeinsam erarbeiten und da mal gemeinsam drauf gucken. Ich glaube, die ultimative Lösung, auch wenn das jetzt schön wäre, die zu präsentieren, ich glaube, die gibt es so nicht, weil hinter einer Führungsschwäche stehen so viele Themen. Also das ist ja häufig nicht nur so, dass Führung nicht gelernt ist, sondern da stehen ja häufig wirklich persönliche Themen dahinter, Verlustängste, Angst, nicht gemocht zu werden und so weiter. Ja, ich glaube, da eine Universallösung dafür gibt es, glaube ich, nicht, oder?
Nee, eine Lösung nicht. Oder vielleicht könnte man es allgemeiner formulieren. Es muss klar sein, wer hier wann das Sagen hat. Mhm. Wenn das unklar ist, dann kann so eine Dynamik entstehen.
Ja, klar, du kannst auf dem Papier, im Organigramm, in allen Möglichkeiten, du kannst es klar machen, du kannst es sagen, aber man muss es ja auch leben.
Das meine ich. Also ja. Wer hat wann das Sagen? Da meine ich jetzt nicht das Organigramm, sondern es muss das Alltagstaugliche sein. Und das ist ja oft mal interessant, Organigramm und das, was tatsächlich gelebt wird, nebeneinander zu legen. Mhm. Auch eine spannende Teamintervention mal miteinander zu klären. Also hier habt ihr das Organigramm und wie läuft es denn eigentlich wirklich?
Ja, also ich bin ja ein Riesenfan vom sogenannten Funktionigramm. Das ist gar nicht unbedingt die Hierarchien regelt, sondern die Aufgabenbereiche. Wer ist eigentlich wo, erster, zweiter Ansprechpartner und das mal in so eine Matrix zu packen, das geht im Übrigen auch sehr, sehr, sehr schön, auch grafisch sehr ansprechend, dann weiß man einfach, an wen wende ich mich für was und wer ist eigentlich wo entscheidungsbefugt, weil es ja, ein System ist ja mal viel mehr als nur ein Organigramm. Ne?
Ja, das ist in deinem Kontext gut so machbar. Das ist, ich arbeite ja auch mit Kommunen zusammen, da ist es eher unüblich.
Ja, klar, ich sagen. Ist auch so. Ist auch so, hast du recht.
Mhm. Und ich glaube, dass es in vielen Köpfen einfach auch noch so ist, nach dieser Organigramm, nach diesem Organigramm-Schema vorzugehen. Und es lohnt sich, da denken, ne? Und mal anders, wie ist es denn tatsächlich?
Genau, ja, oder da steht für mich auch parallel. Ohne Organigramm geht es nicht. Es muss klar sein, wer hat am Ende die Entscheidungsbefugnis und wer ist wem weisungsbefugt. Das muss sowieso, aber die Frage ist, kann man es ergänzen durch Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, ne? Weil es das einfach nochmal besser veranschaulicht und auch einfach, ja, auch Ansprechpartner nochmal klarer macht.
Ich glaube übrigens, ich möchte das mal noch ergänzen. Ich hatte ja eben so gesagt, was wäre so wichtig, dieser Dynamik entgegenzuwirken oder wodurch entsteht das, dieses mir doch egal, wer unter mir Chefin ist, dass es eben klar sein muss, wer hat hier wann das Sagen und was sind auch meine Erwartungen als Führungskraft an das Team. Also wenn das nicht benannt ist, was so die gegenseitigen Erwartungen sind, dass das auch dazu führen kann oder mit dazu beitragen kann, dass so eine Dynamik entsteht. Ne?
Auf jeden Fall.
Und wenn eine Chefin oder ein Chef nicht den Mut zeigt, auch mal Grenzen aufzuzeigen. Mhm. Also wenn dieser Mut weg ist, wir hatten es vorhin als Gegenpol mit der Angst angesprochen, wenn der Mut nicht kommen kann, dann wird es ganz blöd werden.
Ja, ich habe ganz konkret, kommt mir gerade eine Idee nochmal, also oder eine Situation in den Kopf, da gab es einen Konflikt im Team und dann ist jemand Drittes dazugekommen, hat gesagt, wir haben aber hier die Regel, die lautet so und so und so und das geht so nicht. Und dann kam der Chef dazu, also es hatte schon jemand geklärt eigentlich, die Sache war eigentlich schon bereinigt, da hat der Chef gesagt, ach komm, das nehmen wir doch hier nicht so genau. Und da habe ich gedacht, wow, okay, also so kann man sich auch selber gleichzeitig mehrere Stuhlbeine absägen. Ja, also da hat jetzt schon jemand selber gesagt, genau, wir haben die Regeln hier, das sagt schon jemand anders, hat das schon geregelt und dann kommt der Chef dazu und weicht alles auf, muss man sagen, wow, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das ist also wirklich, gibt's halt leider auch, leider.
Ja, Also ich wage jetzt mal so ein bisschen holzschnittartig zu sagen, eine Führungskraft, die nicht Grenzen aufzeigen kann, die befeuert sowas. Und ja. Die sich an ihre eigenen Regeln nicht halten kann, ne? Ja. Die befeuert sowas.
Ja. Ja, eine gewisse Konsequenz braucht es und auch Regeln, mutig auch mal Regeln aufzeigen. Mhm. Deswegen muss man nicht freundlich, unfreundlich, streng, wie auch immer, oder böse werden. Einfach nur klar. Mhm. Sollen wir zu unseren Nuggets kommen?
Gerne.
Was ist denn dein Lieblingsnugget?
Der ist richtig schön. Wenn der Chef nicht Chef ist, ist es jemand anderes.
Ja, genau. Mein Lieblingsnugget wäre, lasse dich nicht erpressen. Mhm. Also wenn du deine Prinzipien hast und wenn du deine Regeln hast, dann halt dich auch daran, unabhängig davon, welche Forderungen, Drohungen oder sonst was an dich gerichtet werden. Lass dich nicht erpressen.
Mhm. Ja, ich schließe an mit dem dritten Nugget. Nutz auch immer mal wieder die Vogelperspektive. Was geht hier eigentlich bei uns ab in diesem Team? Wer mit wem, was, wer entscheidet und so weiter. Also guck immer mal wieder so von oben drauf. Verlass deine Tunnelperspektive, deine Fachexpertise und guck mal von oben drauf.
Ja, sehr schön. In diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Dir hat der Podcast gefallen? Dann lass gerne deine positive Bewertung da und teile den Podcast mit Menschen, die dir wichtig sind. Wirf auch gerne einen Blick in die Shownotes. Dort findest du hilfreiche Tipps und weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal.